¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Onda-Info 108 beginnt mit einer traurigen Nachricht. Die Yorkstraße 59, Hausprojekt und ehemaliges Büro von Radio Onda, wurde am Montag, den 6. Juni, geräumt. Diese Tatsache ist uns einen Beitrag wert, auch wenn Berlin-Kreuzberg leider oder zum Glück nicht in Lateinamerika liegt. Außerdem knüpfen wir uns dem Bolivianer Carlos Mesa vor, der einst Präsident des Landes nun offensichtlich den sozialen Protesten in seinem Land nicht mehr standhalten konnte. Anschließend setzen wir uns mit der alles anderen als offenen Grenze zwischen Mexiko und den USA auseinander. Doch zunächst die Meldungen, diesmal aus Brasilien, Fort Lauderdale in Florida und Kolumbien. Viel Spaß beim Hören und hasta la Victoria siempre.
Brasilien. 2,5 Millionen Teilnehmer bei der Parade für die Rechte von Homosexuellen. Mehr als 2,5 Millionen Menschen sind am 30. Mai durch die Paulista-Allee, die berühmteste Straße von São Paulo, gezogen, um gegen die Diskriminierung von Homosexuellen zu demonstrieren. Die Parade in São Paulo, die zum zweiten Mal stattfand, gilt als die weltweit größte Veranstaltung dieser Art. Der 3,5 Kilometer lange Straßenumzug war doppelt so groß wie vergleichbare Großereignisse in San Francisco oder Toronto. Mit der Parole »Gleiche Rechte, nicht mehr und nicht weniger« forderten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Parade die offizielle Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen. Eine Forderung, die nicht nur von Homosexuellen gestellt wurde. Zahlreiche Jugendliche, Erwachsene, Alte und Kinder fanden den Weg in die Paulista-Allee und unterstützten den Kampf für die Gleichstellung. Wenige Tage zuvor brachte die Abgeordnete und ehemaliges Mitglied der Arbeiterpartei, PT, Marta Suplicy, im brasilianischen Parlament einen Gesetzesvorschlag ein, der die Legalisierung der zivilen Ehe zwischen Homosexuellen vorsieht. Marta Suplicy, die auch ehemalige Bürgermeisterin von São Paulo ist, nahm ebenso an der Parade teil wie der amtierende Bürgermeister José Serra und der Staatssekretär für die Abteilung Kulturelle Identität und Diversität im Kulturministerium, Sergio Mamberti.
Bush fordert Demokratisierung Lateinamerikas. US-Präsident George W. Bush hat am Montag, den 6. Juni, für eine Demokratisierung Lateinamerikas geworben. In allen Ländern Amerikas hätten die Menschen ein Recht auf Demokratie, sagte Bush beim Außenministertreffen der Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, in Fort Lauderdale in Florida. Demokratischer Wandel und freie Wahlen seien berauschende Momente. Auf der Tagesordnung der Konferenz steht die Frage, inwieweit die OAS eingreifen sollte, wenn in anderen Staaten Amerikas die Demokratie durch politische Instabilität gefährdet ist. Ohne Venezuela namentlich zu nennen, sagte Bush weiter, die einen versuchten, demokratischen Fortschritt zurückzudrängen, indem sie Ängste schürten, Nachbarländer gegeneinander ausspielten und andere für die eigenen Fehler verantwortlich machten. Bush zeigte sich außerdem zuversichtlich, dass eines Tages die Welle der Freiheit auch Kuba erreichen werde. Der US-Präsident forderte die OAS-Mitgliedsländer auf, Handelsschranken abzubauen und die Zölle auf US-Waren zu senken. Damit könnten Konsumenten bessere Waren zu günstigeren Preisen erwerben und die Geschäftsleute hätten einen kostengünstigeren Zugang zu Maschinen und Ausrüstungen aus den USA. US-Außenministerin Condoleezza Rice erklärte am Sonntagabend, demokratische Systeme müssten unterstützt werden, wo immer sie gefährdet sind. Vor allem Bolivien, Ecuador und Haiti bräuchten in dieser Hinsicht Hilfe, so Rice. Der venezuelanische Präsident Hugo Chavez kritisierte in einer Radioansprache, Washington wollte mit seinem Vorschlag zur Demokratisierung lediglich sein eigenes Eingreifen auf dem Kontinent rechtfertigen.
Kolumbien. Menschenrechte ausgesetzt. Unter der Regierung von Alvaro Uribe gehen die Bürgerrechte in Kolumbien kontinuierlich den Bach herunter. Neben den politischen Aktivisten werden auch immer wieder Journalisten und Anwälte zum Opfer der Repression. Seit dem 13. Mai wird Soraya Gutierrez Argueyo, die beim linken Anwaltskollektiv José Alvear Restrepo arbeitet, bedroht. Zuerst erhielt sie per Post eine blutige, zerstückelte Puppe mit dem Hinweis, sie solle ihre nette Familie nicht opfern. Dann schalteten Unbekannte in der überregionalen Zeitung El Tiempo eine Stellenanzeige für das Anwaltskollektiv. So als sei Soraya Gutierrez' Stelle plötzlich frei geworden. Die Mitglieder von José Alvear Restrepo sehen darin eine versteckte Morddrohung und bitten international um Hilfe. Auf Soraya Gutierrez wurde schon einmal ein Mordanschlag verübt. Etwa zur selben Zeit erhielten die drei in Bogotá lebenden Journalisten Holman Morris, Carlos Lozano und Daniel Coronel Morddrohungen, indem man ihnen Trauerkränze zuschickte. Die Presse- und Fernsehjournalisten berichten häufig über brisante Themen im Zusammenhang mit der Menschenrechtssituation in Kolumbien. So informierten sie über das Massaker an 8 Bewohnern der Friedensgemeinde San José de Apartado im Department Antioquia vom 21. Februar 2005. Ein Zeuge des Massakers hatte angegeben, dass die Täter sich als Angehörige der Streitkräfte ausgaben. Amnesty International kritisiert in beiden Fällen die Untätigkeit der Regierung Uribes und ruft zu internationaler Unterstützung auf.
Hayaya Bolivia, viva la paz!
Der bolivianische Interimspräsident Carlos Mesa hat am 6. Juni seinen Rücktritt angeboten und baldige Neuwahlen angekündigt. Seit mehr als 2 Wochen blockieren Zehntausende Protestierende die Hauptstadt La Paz. Die Protestbewegung setzt sich aus den armen Schichten der Gesellschaft zusammen. Ihr Hauptziel ist, dass die reichen Erdöl- und Erdgasvorkommen Boliviens dem Wohl der Bevölkerung dienen. In den 90er Jahren wurden die Vorkommen unter dem neoliberalen Druck der sogenannten Ersten Welt massiv privatisiert. Der Hauptteil der Gewinne fließt in die Kassen transnationaler Erdölkonzerne, von denen die spanische Repsol einer der Hauptabsahner ist. Die Ursachen und Auswirkungen dieser Politik waren so offensichtlich, dass 2003 eine Volksbewegung unter Führung der Bewegung zum Sozialismus, MAS, den Rücktritt der Regierung Sánchez de Lozada erreichte. Sánchez de Lozada flüchtete nach Miami. Ihm wird nicht nur die Verantwortung an den vielen Toten während der Proteste zur Last gelegt. Lozada und seine Regierungskaste hat sich auch massiv an den Privatisierungen der 90er bereichert. Nach Lozadas Rücktritt übernahm Carlos Mesa im Oktober mit Unterstützung von Evo Morales, dem Vorsitzenden der MAS, das Regierungsamt. Bei einem Referendum im Jahr 2004 wurden 50-prozentige Abgaben auf alle Rohstoffausbeutungen und eine Neuverhandlung der neoliberalen Verträge aus den 90er Jahren beschlossen. Jeder neue Vertrag über die Ausbeutung der Rohstoffe des nach Venezuela erdgasreichsten Landes Südamerikas muss nun eigentlich zuerst den Kongress passieren. Doch bis heute fanden keine Neuverhandlungen mit den Transnationalen statt. Das Fass zum Überlaufen brachte ein nun verabschiedetes Gesetz zur Besteuerung der Erdöl- und Erdgasförderung. Es legt Abgaben an den bolivianischen Staat in Höhe von 18% fest. Das sind 32% weniger, als im Referendum vor einem Jahr beschlossen wurde. Angesichts der Dreistigkeit, mit der sich die Regierung dem Druck der Erdölkonzerne beugt, fordert der arme Teil der Bevölkerung nun die völlige Verstaatlichung der Erdöl- und Erdgasressourcen. Demgegenüber stehen nicht nur die transnationalen Unternehmen. Auch das nationale Unternehmertum wittert seine Enteignung. Die reichen Teile Boliviens in der südöstlichen Region Santa Cruz fordern nun Autonomierechte, um der drohenden Nationalisierung zu entgehen. Der ehemalige Abgeordnete Andrés Solís Rada ist Autor eines Buches über den Beutezug Sánchez de Lozadas, auch Goni genannt.
Se preguntaba con justa razón la persona que está conduciendo el programa a nivel latinoamericano el tema de las causas por las que han generado esta situación en Bolivia.
Die Leute, die das Thema auf lateinamerikanischer Ebene beobachten, fragen sich berechtigt nach den Gründen, die zu dieser Situation in Bolivien geführt haben. Zusammenfassend können wir feststellen, dass die neoliberale Politik, die in dem Land in den letzten 20 Jahren angewendet wurde, die Fundamente des Nationalstaates zerstört hat. Einem Entstehen begriffener, unvollkommener Nationalstaat, der aber auf irgendeine Weise einen gemeinsamen Bezugspunkt für die Bolivianer bildete. Die Zerstörung des Nationalstaates führt dazu, dass die regionalen Sektoren ihre Lösungen selbst finden wollen, jede Region einzeln. Zur gleichen Zeit denken auch die ethnischen Gruppen, wie die Quechua, die Aymara oder die Guarani, dass sie ihre Probleme selbst lösen müssen, da der Staat sie nicht löst. So, wie auf diese Weise der Nationalstaat geschwächt wird, wird auch das verbindende Element zerstört und an seine Stelle treten die regionalen und ethnischen Konzepte in Abgrenzung zum Konzept der nationalen Einheit.
El debilitamiento del Estado Nacional ha traído como consigo la destrucción de este elemento cohesionador y la exacerbación de intereses regionales e intereses étnicos separados del concepto de unidad nacional.
Andrés Solís Rada sieht in den Autonomiebestrebungen der reichen Regionen im Südosten die Interessen der transnationalen Konzerne, die sich über den regionalen Unternehmerverband in die Politik Boliviens einmischen.
Hay una falla estructural y creo que es de fondo en los planteamientos de la región de Santa Cruz.
Es gibt ein strukturelles und, ich glaube, grundsätzliches Problem in der Region Santa Cruz. Wir verstehen, dass die Erdölfirmen das Recht haben, sich in einer nationalen Industriekammer zu organisieren. Diese heißt Nationale Kammer. Aber in dieser, in Anführungsstrichen, nationalen Kammer sind Repsol, British Gas, Total, Maxus, das heißt alle großen Erdölkonzerne. Aber das Schlimme ist, dass diese Erdölindustriekammer Teil des Unternehmerverbandes von Santa Cruz ist. Es wird hier kein Unterschied zwischen den Erdölkonzernen und den Unternehmern aus Santa Cruz gemacht. So kommt es dazu, dass die Erdölkonzerne über den Unternehmerverband bestimmen, wie die Frage der Autonomie diskutiert wird, wer als Präfekt gewählt wird und wie die neue verfassungsgebende Versammlung auszusehen hat. Das ist vollkommen inakzeptabel.
La elección de prefectos, la nueva asamblea constituyente, y esto es absolutamente intolerable.
Solís Rada zufolge sollte sich das nationale Kapital bewusst werden, dass es andere Interessen als die großen Erdölkonzerne hat, die für die hohe Staatsverschuldung Boliviens verantwortlich seien. In der Ausplünderung des Landes sieht er den Grund für die nicht enden wollenden Proteste gegen jede Regierung, die nicht bereit ist, den Reichtum des Landes für die Menschen in Bolivien einzusetzen.
Creo yo que los compatriotas industriales de Santa Cruz tienen que tomar una distancia de lo que son las petroleras y tener claro que los intereses de las petroleras no son.
Ich glaube, dass unsere Mitbürger aus der Industrie in Santa Cruz auf Distanz zu den Erdölkonzernen gehen müssen. Ihnen muss weiterhin klar sein, dass die Interessen des Erdölsektors nicht mit den Interessen des bolivianischen Volkes und mit ihren eigenen Unternehmerinteressen übereinstimmen. Die bolivianischen Unternehmer sind daran interessiert, dass die Preise für Gas und Erdöl auf dem internen Markt so niedrig wie möglich sind, um konkurrenzfähige Produkte anbieten. Die Erdölkonzerne fordern internationale Preise für das Gas und das Erdöl, das auf bolivianischem Boden produziert wird. Und das ist das Paradoxe. Ich sage, Bolivien hat mit dem Erdöl einen Reichtum, der es verarmen lässt. In der Weise, wie der allgemeine Erdölpreis steigt, steigt der Preis, den die Bolivianer für Treibstoff zahlen müssen. Das hat uns Auslandsschulden und Inlandsschulden in Höhe von 82% des Bruttoinlandproduktes eingebracht. Wir sind das verschuldetste Land Lateinamerikas, obwohl wir ein Erdöl produzieren. Darüber hinaus gehen die transnationalen Konzerne inzestuös vor. Die Firmen verkaufen sich selbst Erdgas über die Grenze. Zum Beispiel verkauft Repsol Bolivien Erdgas an Repsol Argentinien zum Preis von $1 pro Milliarde Kubikmeter. Auf dem Weltmarkt verkaufen die USA Erdgas an Mexiko und Kanada zu $7 die Milliarde Kubikmeter. Der bolivianische Bürger, der sein Auto volltankt, zahlt eben diese $7. Und Repsol Argentinien zahlt uns $1. Es gibt Steuerflucht. Wir haben geförderte Reserven im Wert von 10.000 Billionen Dollar als Erdgas oder Erdöl verschenkt. 40% des Erdgases, das an Brasilien geliefert wurde, wurde von Gonzalo Sánchez de Lozada an Enron verschenkt. Keines dieser strukturellen Probleme wurde durch das neue Erdöl- und Erdgasgesetz gelöst. Deswegen gibt es diese allgemeine Stimmung, diese Demonstrationen, auf denen die Verstaatlichung des Erdöls und Erdgases gefordert wird. Das ist die grundlegende Erklärung der sozialen Mobilisierungen.
Este sentimiento generalizado, estas marchas demandando la nacionalización de los hidrocarburos. Esta es la explicación de fondo de las movilizaciones sociales.
Dime. Dime. Dime.
Tijuana ist für viele Mexikaner Ausgangspunkt ihrer illegalen Einreise in die Vereinigten Staaten. Tausende versuchen von hier aus in die USA zu gelangen, sei es über die Berge oder an der Pazifikküste entlang. Sie nehmen dabei große persönliche Risiken in Kauf, wie die totale persönliche Erschöpfung oder brutale Überfälle durch Banditen. Die Gefahr, von den nordamerikanischen Patrouillen entdeckt zu werden, begleitet sie ständig auf ihrem beschwerlichen Grenzübertritt. Nur einer verschwindend geringen Anzahl von ihnen gelingt es, ins gelobte Land zu gelangen. Die meisten werden aufgegriffen und wieder zurückgeschickt. In Tijuana gibt es wie in anderen mexikanischen Städten auch eine Casa de Migrante. Hier bekommen die Migranten Nahrungsmittel, Kleidung, saubere Betten und eine medizinische Grundversorgung. In den letzten Jahren ist es zu einer bemerkenswerten Veränderung der Migrationsbewegungen gekommen, sagt Gilberto Martínez Amaya, Leiter der Casa de Migrante in Tijuana.
En los últimos tres años, puedo decir con claridad en nuestras estadísticas, ha cambiado el flujo de migración.
Laut unserer Statistik hat sich in den letzten drei Jahren die Migrationsbewegung verändert. Früher verlief sie von Süden nach Norden. Mittlerweile sind 62% der Leute, die wir hier aufnehmen, Abgeschobene. Das heißt, die Migration bewegt sich nicht mehr von Süden nach Norden, sondern von Norden nach Süden. Ihre Situation ist schwierig, weil es sich um Leute handelt, die 10, 15, 20 Jahre oder länger in den Vereinigten Staaten gelebt haben und nun abgeschoben wurden. Deswegen ist es für sie schwieriger, sich von neuem in die Gesellschaft zu integrieren und eine Arbeit zu finden. Und dies ganz besonders, weil viele von ihnen Frau und Kinder in den USA zurückgelassen haben.
Ausschlaggebend für eine Abschiebung sind zumeist Kleinigkeiten. Oft reicht es aus, in irgendeiner Form mit den nordamerikanischen Gesetzen in Konflikt geraten zu sein oder keine gültigen Papiere vorweisen zu können. Auffällig ist, dass sich vermehrt HIV-Positive, Tuberkulose-Kranke oder sogar Schwerstbehinderte unter den Ausgewiesenen befinden. Der 43-jährige Rogaciano Barrera lebte seit seiner Kindheit in den USA. Nachdem er mit dem Gesetz in Konflikt kam, wurde er vor 4 Monaten kurzerhand nach Mexiko ausgewiesen.
Pues deportado, a pesar de haber vivido toda mi vida, viví en los Estados Unidos, llegué a la edad de algunos 10 años, 12 años.
Ich wurde abgeschoben, obwohl ich mein ganzes Leben in den USA verbracht habe. So mit 12 Jahren zog ich dorthin. Ich habe noch nie in meinem Leben in Mexiko gelebt. Hier in Mexiko ist das Leben schwierig, sehr viel schwieriger. Ich kann mich nicht an die Armut und an die wirtschaftliche Situation hier gewöhnen. Ich habe gearbeitet, aber hier arbeitet man nur für das pure Überleben. Es ist schwierig für jemanden, der bessere Lebensbedingungen gewöhnt ist, und dann plötzlich hier zu landen, wo du niemals gelebt hast. Ihnen ist es völlig egal, ob du Kinder hast, die in den USA geboren wurden. Ich habe dort Kinder. Es fühlt sich schlimm an, wenn man von seiner Familie, von seinen Kindern getrennt wird. Einfach so reißen sie ganze Familien auseinander. Die Gesetze dort sind sehr hart. Im Moment habe ich keine Wahl. Ich muss hier bleiben. Für mich ist es sehr schwer, weil ich Mexiko überhaupt nicht kenne. Mein Fall ist irgendwie hoffnungslos, weil ich nicht weiß, wo ich hingehöre. In Mexiko zu bleiben ist sehr schwierig und zurückzukehren ist ebenso schwierig. Ich sitze hier fest.
Para mí es caso perdido para donde quiera que yo me quiera ir. O sea, si me quiero quedar en México es muy difícil. Si me quiero regresar, pues también es muy difícil. Estoy atrapado.
Sollten die Abgeschobenen versuchen, auf eigene Faust illegal in die USA zurückzukehren, droht ihnen eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Doch die wenigsten lassen sich davon abhalten. Und das, obwohl die Abschreckungsmaßnahmen der US-Regierung seit 1994 eine neue Dimension erreicht haben. Kontrolle statt Festnahme, so lautet die Strategie der sogenannten Operation Gatekeeper. Versteckte Patrouillen, der Ausbau von Grenzanlagen mit Stacheldraht oder Betonmauern sowie modernste Infrarotkameras sollen die Migranten massiv daran hindern, die traditionellen Einwanderungsrouten zu benutzen. Statt die Grenze auf einfache Weise in der Nähe größerer Städte zu überqueren, sind sie mittlerweile dazu gezwungen, den lebensgefährlichen Weg durch ausgedehnte Wüstengebiete und unwegsame Bergregionen auf sich zu nehmen. Diese forcierte Umleitung der Migrantenströme hat den illegalen Grenzübertritt jedoch in keinster Weise eingeschränkt. Die traurige Bilanz der Operation Gatekeeper ist eine drastische Zunahme der Todesfälle illegaler Migranten. Gleichzeitig wurden so viele Menschen festgenommen und abgeschoben wie nie zuvor. Jorge Bustamante, Professor am Colegio de la Frontera Norte in Tijuana
untersucht die Auswirkungen der Operation Gatekeeper auf die Grenzregion.
El propio gobierno de Estados Unidos, su organismo de Contraloría del Congreso, que ha publicado un informe de evaluación del programa, del programa que en inglés es Operation Gatekeeper,
Der nordamerikanische Kongress hat eine Auswertung der Operation Gatekeeper veröffentlicht, in der ein direkter Zusammenhang zwischen Todesfällen von Migranten und der Anwendung dieses Programmes festgestellt wurde. Aufgrund meiner Recherchen bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass die nordamerikanische Regierung eine Mitverantwortung für diese Todesfälle trägt, weil sie dieses Programm beschlossen hat. Gleichzeitig trägt der mexikanische Staat ebenfalls eine Mitverantwortung, weil er laut unserer Verfassung für die Wirtschaftspolitik verantwortlich ist, die jedoch all die Faktoren schafft, die zur Auswanderung führen. In diesem Sinne tragen beide Nationen an den vielen Todesfällen von Migranten eine Mitschuld. Seitdem die Operation Gatekeeper 1994 in Kraft getreten ist, gab es 3500 Todesfälle. So viele tote Mexikaner hat es im Laufe der Geschichte noch bei keiner kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den USA und Mexiko gegeben. So viele Tote aufgrund der Operation Gatekeeper, das ist schon erschreckend.
Ya suman 3.500.
Es folgt nun ein Beitrag über die Räumung des Hausprojekts York 59 in Berlin am 6. Juni. Das Projekt Radio Onda als Teil des Nachrichtenpool Lateinamerika war jahrelang in diesem Hausprojekt untergebracht. Nicht zuletzt deshalb fühlen wir uns mit dem Haus und allen Unterstützerinnen und Unterstützern verbunden und haben uns entschlossen, diese Ausgabe des Onda-Info mit einem Spezialbericht aus Berlin anzureichern, auch ohne direkten Lateinamerika-Bezug.
Wenn hier einer einen Zementsack reingeschleppt hat, in kleinen Tüten, dann werden wir das sicherlich so nicht wahrgenommen haben. Damit kann man eine ganze Menge machen. Damit kann man eine ganze Menge machen und das bedarf dann von uns natürlich einen größeren technischen Aufwand, um diese Hindernisse zu überwinden.
Was machen Sie jetzt noch? Wie geht das hier weiter jetzt?
Jetzt geht es weiter, dass man nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen. Der Gerichtsvollzieher versucht jetzt, Kontakt aufzunehmen. Und ich gehe davon aus, wenn er kein Gehör bekommt, beziehungsweise sich dann dort nichts regt, dass dann die Polizei das Objekt öffnen wird.
Pass auf, Juppie, die Luft brennt. Unter diesem Motto versuchten die Bewohnerinnen und Bewohner der Yorkstraße 59 in Berlin-Kreuzberg auf ihre Situation und vor allem die Gefahr einer Räumung aufmerksam zu machen. Ihr Hauskampf, der fast ein Jahr lang dauerte, hatte jedoch keinen Erfolg. Trotz vielfältiger Unterstützung und Solidarität sowie langwierigen Verhandlungen mit Senat und Bezirk wurde das Hausprojekt am Montag, den 6. Juni um 4:30 morgens gewaltsam von der Berliner Polizei geräumt.
Sie haben es ja der Presse entnommen. Es liegt ein vollstreckbares Urteil des Landgerichts vor. Und dieses Urteil wird ihm vollzogen. Rechtsmittel, Rechtsbehelfe, wo nicht?
Wir sind schwer entsetzt darüber, wie das hier alles abläuft. Wir hatten ja Freitagabend ein Gespräch mit Politikern und dem Liegenschaftsfonds, wo es darum ging, dass wir uns angeboten haben, dass wir innerhalb von 2 Wochen New York verlassen sollen, ohne dass wir die Sicherheit haben, dass ein eventuelles Ersatzobjekt wirklich was ist.
Die Räumung ist das vorläufige Ende eines zähen Tauziehens um das linke Hausprojekt in Kreuzberg. Es kommt merkwürdig daher, hatten doch alle Seiten in Berlin sich vollmundig für den Erhalt der York 59 eingesetzt. Nur der Eigentümer Mark Walter und sein Hausverwalter Boris Marvel zu Schienes wollten unbedingt die Räumung. Nicht jedoch der rot-rote Senat und die PDS-Bezirksbürgermeisterin Cornelia Reinauer. Es wurde viel spekuliert und geredet über mögliche Ersatzobjekte, die York 59 erhalten sollte. Diese Verhandlungen sieht Barbara Oesterfeld, Abgeordnete in Berlin von Bündnis 90 Grüne, rückblickend skeptisch.
Also ich bin mir nicht sicher, ob es nicht nur so ein Scheinangebot war mit den 3 Objekten, weil wenn die Leute sich nicht angucken können, was das für Objekte sind, wie hoch der Sanierungsbedarf ist, dann ist das natürlich halt ein bisschen kurzfristig gewesen. Zumal ihnen gesagt wurde, für 1 Euro können sie es haben, dann hieß es dann den Verkehrswert.
Auch der Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele verurteilt die Räumung.
Es hätte durchaus noch Möglichkeiten gegeben, hier eine vernünftige Lösung hinzukriegen. Es sind 3 Ersatzobjekte angeboten worden, aber mit einem Ultimatum, dass sie jetzt sofort unterschreiben müssen, sich nicht mal kundig machen können, wie der Zustand der jeweiligen Gebäude ist, wie hoch die Sanierungskosten sind und Ähnliches. Außerdem ist über den Preis offenbar sehr Unterschiedliches verlautbart worden, während mir der Innensenator noch sagte, das sei ein Euro der Preis, weil die Grundstücke eben seit vielen Jahren leer stehen und sehr runtergekommen sind, habe ich mir dann den angebotenen Vertrag angeguckt. Da steht da nichts von drin, sondern da geht man offenbar davon aus, dass der Verkehrswert gezahlt werden soll. Also es ist etwas absurd.
Wir haben nur darum gebeten, dass wir 4 bis 6 Wochen mehr Zeit kriegen, um zu gucken, ob wir wie doll das Objekt saniert werden muss. Ein Finanzierungskonzept uns zu überlegen. Es ging nur um 4 bis 6 Wochen. Sie waren knallhart und sind nicht von ihren 1 bis 2 Wochen abgerückt. Und wir haben alles Mögliche versucht und jetzt ist hier die Räumung.
Dem Wunsch der Bewohnerinnen kam der Senat nicht nach. Er setzte lieber auf die harte Linie. Bereits um 4.25 Uhr wurde das Gebäude der Yorkstraße 59 von Polizisten abgesperrt, eine halbe Stunde vor dem offiziellen Termin des Gerichtsvollziehers. Um kurz nach 6 wird die Sitzblockade von etwa 130 Leuten vor dem Gebäude geräumt. Anschließend öffnen die Polizisten gewaltsam das Tor, über das man zum Hausprojekt im Hinterhaus gelangt. Zur gleichen Zeit versucht ein Sondereinsatzkommando der Polizei, über Hinterhöfe und die Dächer in die Wohnräume des Hausprojekts einzudringen. Schon bei der Räumung der friedlichen Sitzblockade kommt es zu Übergriffen von der Polizei.
Es gab keine Flaschenwürfe, es gab keine Steinwürfe, es gab keine Feuerwerkskörper, es gab gar nichts. Die Leute haben hier gesessen. Im Tor standen Trommler irgendwie, das war's. Da sind ihre Kollegen, haben halt gesagt, gut, wegräumen, es pack und hopp, gib ihm.
Und die Kollegen haben sicherlich nicht gesagt, dass es pack ist, oder haben sie es gehört?
Ja, aber wenn man so bezeichnet wird, dann ist es schon...
Die haben ziemlich aggressiv gleich angefangen. Nachdem sich die ganzen Leute dann aber hingesetzt haben, waren sie etwas zurückhaltender. Und haben dann sind immer wieder ein bisschen reingestoßen und haben einzelne Leute rausgezogen. Aber sie haben auch ganz schön lange gebraucht, um dann tatsächlich alle abzuräumen.
Nach einer guten halben Stunde um 5 Uhr ist die Blockade dann geräumt. Jetzt macht sich die Polizei an die Erstürmung des Hinterhauses. Vermummt und mit martialischem Gerät wie Rammböcken gehen sie vor. Da die komplette Durchfahrt zum Hinterhaus blockiert ist, braucht die Polizei 5 weitere Stunden bis zur endgültigen Räumung. Bewohner und Sympathisanten werden einzeln aus dem Haus und zur Personalienfeststellung gebracht. Die Stimmung im Haus bei der Räumung beschreibt Matthias.
Es war halt so, dass vorne, also ungefähr eine Hälfte der Leute hat vorne in Ketten gestanden an der Tür, wo sie dann reinkamen. Das war am vorderen Aufgang. Die andere Hälfte hat hinten gesessen. Und zuerst ist ein SWK rein, also die da in schwarz gekleidet sind. Und die waren ziemlich brutal. Die haben sofort so reingeprügelt. Und der erste Schwung, die dann auch rausgeführt wurden, die haben schon abgekriegt. Das war schon echt doof. Also die wurden anscheinend hier unten ja auch schlechter behandelt. Wir mussten dann oben noch eine ganze Weile warten. Die Bullen waren dann drin, haben sich aber ausgetauscht. Die SEKler sind raus und sind dann durch normale, fiese Bullen ersetzt worden. Und die mussten dann halt einfach mal die ganze Logistik hinkriegen und das Ganze organisieren. Und es hat dann eine Weile gedauert. Wir haben denen halt gegenüber gestanden und haben uns so ein bisschen mit netten, lustigen, ironischen Parolen die Zeit vertrieben und uns so ein bisschen gute Laune gemacht.
Alle müssen ihre Personalien angeben. Die allermeisten können danach wieder gehen. Die Bilanz dieses Morgens: mehr als 300 Unterstützerinnen und Unterstützer können doppelt so vielen Polizisten nichts entgegensetzen als ihren Zorn und ihre Wut. Doch es ist nicht nur die Polizei, die die Verantwortung für die Ereignisse trägt. Vor allem die Berliner Politiker hatten offensichtlich kein Interesse an dem Erhalt des Projektes. Denn die Verhandlungen im Vorfeld der gewaltsamen Räumung haben kein Ergebnis zustande gebracht. Wohl auch, weil die politischen Entscheidungsträger kein wirkliches Interesse an einer politischen Lösung des Konfliktes hatten.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.